Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten März-Folge der Reisewarnung. Bei mir im Studio ist Antje Pöhner. Hallo.
Hallo.
Du hast uns hier im letzten Jahr ja schon so einiges über deine Reise nach Äthiopien erzählt. Ihr wart ja mit vielen Menschen unterwegs, wer sich erinnert. Wir haben immer erklärt, wer an welcher Station dabei war und wer wo dazugestoßen ist und so weiter. Also etwas verwirrend fand ich. Du hast uns schon von einer Krankenstation erzählt, wo sehr viele Babys geboren werden. Das war, glaube ich, die erste Folge.
Ja.
Da warst du sehr beeindruckt und du hast von deiner Reise nach Dubuluk berichtet.
Ja, Dubuluk, genau. Keiner wusste, ob es das wirklich gibt. Genau. Ja, wer sich erinnert.
Dort hast du die Auswirkungen des Klimawandels gesehen, eine ganze Region, in der Menschen nicht mehr leben können. Dann warst du mit Uschi Dämmrich von Luttitz in einem Kinderheim?
Ja, in einem Waisenhaus.
Und da habt ihr sehr liebevoll berichtet.
Ja.
Und eine Station haben wir jetzt noch ausgelassen.
Tigray im Norden des Landes. Das war unsere erste Station. Also unsere erste Station wird jetzt quasi zu unserer letzten Podcast-Station.
Genau, das machst du nur, um mich zu verwirren.
Ja.
Apropos Verwirrung, Tigray.
Ich glaube, ich wechsle immer ab, aber eigentlich Tigray sag ich jetzt hier. Tigray natürlich, wenn man es
im Englischen. Englisch spricht. Dort,
ja.
Ne? Also falls es irgendwie durcheinander geht, ja. Beides meint diese
Wir
Region.
Wir meinen immer Tigray.
Okay. Magst du ein paar Worte dazu sagen, wie es dir geht, wenn du an diesen Teil der Reise denkst? Oder magst du vielleicht sogar drei Stichwörter dazu sagen?
Ja, da hatte ich lange überlegt, aber ich habe gedacht, ich mache gleich mal Werbung für meine Reportage im aktuellen Missio-Magazin zu dem Thema. Der Titel hat passenderweise drei Worte, Wunden des Krieges. Also es müssen ja nicht drei Substantive sein, oder?
Hast du dir jetzt den Titel für die Reportage deshalb ausgedacht, weil du schon wusstest, dass du das im Podcast als drei Stichwörter, Worte
auf jeden Fall Wunden des Krieges, fast alles, was wir dort erlebt haben und was uns begegnet ist und was wir mit den Leuten besprochen haben, einfach sehr gut zusammen. Daher Wunden des Krieges.
Okay, ich denke, am Ende dieser Folge werden wir wissen, warum du diesen Titel gewählt hast. Auf dieser Etappe war eine Reisebegleiterin Alexandra Roth. Das ist eure Leiterin der Auslandsabteilung.
Genau, und da war auch noch Christian Homey dabei, auch ein Mitarbeiter, der eben die Projekte dort betreut.
Aber die Frau Roth kennt sich natürlich als Leiterin der Auslandsabteilung gut aus mit Zahlen, Daten und Fakten. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen heute keine Länderinfos, sondern fragen eure Fachfrau. Die wartet nämlich schon darauf, dass wir sie anrufen.
Sehr gut, der Telefonjoker quasi.
Genau, und das machen wir jetzt mal.
Roth, Missio München.
Hallo, Brigitte Strauß aus dem Podcast-Studio.
Wunderbar, hallo.
Und mir gegenüber sitzt die Antje.
Hallo.
Wir können uns alle
hallo,
drei unterhalten. Sie waren mit Antje und noch einigen anderen in Äthiopien unterwegs. Wir reden heute über den Teil der Reise, der sie beide nach Tigray geführt hat. Und da haben sie ein paar Hintergrundinformationen für uns zum Bürgerkrieg in der Region und zu den Folgen. Der hat ja von 2020 bis 2022 gedauert. Und diese Zahl, die da jetzt gleich kommt, die klingt für mich so unglaublich und zeigt, wie brutal dieser Krieg war. 600.000 Menschen sind in dem Konflikt gestorben. Und hier in Deutschland, finde ich, hat man sehr wenig davon mitbekommen. Was man aber kurz vorher gehört hatte, war ja, dass der Präsident Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis bekommen hatte, weil er einen langjährigen Konflikt mit Eritrea beenden konnte. Und dann plötzlich war da wieder ein Bürgerkrieg, aber nur im Norden des Landes. Für mich völlig verwirrend, was genau ist da passiert?
Ja, also das ist tatsächlich sehr komplex und tatsächlich auch nicht wirklich einfach zu verstehen. Was man wissen muss, wie Sie gesagt haben, Abiy Ahmed als Friedensnobelpreisträger hatte sich eigentlich seit 2018, zumindest was man international gehört hatte, um Reformen bemüht und wollte eigentlich gerne partizipativ hier die Regierung neu gestalten. Der Hintergrund aber des ganzen Bürgerkrieges war ja dann tatsächlich ein Streit eigentlich um die Macht eben zwischen dem Premierminister und auch aber der lange in Tigray regierenden Tigray Defense Force, also der Volksbefreiungsfront von Tigray, die dann auch die Kontrolle eigentlich über die Region behalten wollten. Also Abi Ahmed, der hier Reformbemühungen ins Leben gerufen hat, hat im Endeffekt eigentlich nicht ganz geschafft, was er wohl verfolgt hatte, eben alle Ethnien, alle Regierungsparteien mitzunehmen. Man muss sehen, die Tigriner, die waren eben seit 28 Jahren, hat die TPLF die Politik Äthiopiens mitgestaltet und eigentlich auch dominiert. Und die wurde jetzt ja eingeschränkt und aus ihrer Sicht auch sehr marginalisiert. Mhm. Und die waren natürlich nicht so einverstanden mit dem Reformkurs. Ja, und auch andere Gruppen, es ging aber jetzt zu weit, haben auch Einfluss verloren. Und deshalb hatte sich dann diese TPLF 2019 aus der Regierungskoalition zurückgezogen. Und danach haben sich aber die Spannungen leider nicht gelegt, sondern haben sich noch verschärft. Denn standen die Parlamentswahlen an und die wurden dann aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Die Volksbefreiungsfront hat das aber eigentlich nur so als Vorwand gesehen, dass das genutzt wurde und hat das nicht anerkannt und hat eben das als illegal gesehen und hat dann selbst eine Kommunalwahl organisiert und die wurde wiederum dann von, also man sagt so Addis Abeba ist mit Abiy Ahmed verbündet sozusagen, die wurde dann da wieder als illegal bezeichnet.
Addis Abeba, die Hauptstadt. Genau. Also die sehr viel weiter im Süden liegt.
Genau, genau. Und wie es immer so ist, dann hat sich die TPLF als Sieger der Kommunalwahl erklärt. Man hatte jetzt hier irgendwie zwei Gegensätze. Und November 2020 ist der ganze Konflikt militärisch eskaliert. Und beide Seiten haben sich gegenseitig vorgeworfen, mit den Kampfhandlungen begonnen zu haben. Da hört man jetzt ganz unterschiedlich.
Das kann man tatsächlich nicht nachvollziehen, wer angefangen hat, oder?
Also es gibt verschiedene Ereignisse, genau, es wurde wohl eine Militärstation angegriffen, aber ehrlich gesagt, wer jetzt wo, da müsste man wirklich also einen militärischen Spezialisten fragen. Genau. Ja, leider hat dann eben damit aber, egal wer angefangen hat, der brutale Bürgerkrieg begonnen und wurde dann auch noch angefeuert, dass aktiv aus dem Nachbarland auch Eritrea Soldaten von Abiy Ahmed eingeladen wurden, sozusagen zu unterstützen und auch noch ethnische Milizen, vor allem aus der Amhara-Region in Äthiopien, hier auch noch jetzt mitgemischt haben und dann sich der Krieg auf weitere Regionen auch im Land ausgeweitet hat und dann eben zu der humanitären Katastrophe geführt hat, die Sie vorher beschrieben haben, eben mit 600.000 Toten und ganz brutalen Kriegshandlungen.
Ja, also mich hat diese Zahl wirklich schockiert und wir hören ja hier im Podcast ziemlich häufig von sehr brutalen Geschichten, aber 600.000 Menschen in zwei Jahren, das ist eine Hausnummer.
Ja, und vor allen Dingen auch, wenn man auch mit unseren Partnerinnen und Partnern vor Ort, wo wir ja wirklich einen sehr offenen Dialog auch hatten, hört, welche grausame eben auch Handlungen da begangen wurden, die auch, wie auch ein Partner sagte, ne, also auch so in normalen Kriegen, das hat eigentlich alles über das übertroffen, was er bisher irgendwie gehört und gesehen hat.
Ja, ich denke, da wird Antje uns gleich noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Sie haben sich ja auch die Lage vor Ort angeschaut. Aber vielleicht können Sie uns noch so ein paar Zahlen nennen. Wie sieht's denn jetzt dort aus? Wie ist die Ernährungssituation oder die wirtschaftliche Situation? Das muss ja alles da niederliegen.
Gut, also bei der Ernährungssituation ist ja tatsächlich schwierig, Zahlen zu nennen. Aber es war auch schon, sag ich mal, es war echt die ganze Zeit, dass auch die Vereinten Nationen eine Hungersnot vorhergesehen haben. Also es gab einmal Zahlen, wo man gesagt hat, dass 15,5 Millionen Menschen sind von Hungersnot bedroht. Also dazu kamen auch noch Dürren und auch Abholzung, weil natürlich alles für Brennholz auch benutzt wurde in der Region. Und die Felder wurden natürlich auch während des Krieges, um jetzt wieder auf Tigray zu kommen, auch nicht bestellt in dieser Zeit. Und dadurch sind natürlich viele Ernten einfach weggefallen. Felder wurden auch zerstört, die dann vielleicht mit Minen oder sonstigen Kriegsgerät sozusagen verschmutzt sind, kontaminiert sind. Und wirtschaftlich, da, was wir auch immer hören und auch während der ganzen Zeit gesehen haben, ist, dass Brennstoff, also Benzin auch sehr, sehr teuer wurde und auch immer noch ist. Und natürlich auch insgesamt die wirtschaftliche Lage, ja, vor allen Dingen sich jetzt auch in Tigray, dass dann ja auch zum Teil, ja, die wirtschaftlichen Verbindungen gekappt wurden, sehr schlecht ist.
Sie sind Leiterin der Auslandsabteilung von Mission München. Das ist ja die Abteilung, die darüber entscheidet, ob ein Projekt gefördert wird oder nicht. Denn die Projekte führen vor Ort ja nicht irgendwelche deutschen Entwicklungshelfer durch, sondern Ihre Partner vor Ort stellen Anträge bei Ihnen und Sie prüfen, ob das zielführend ist. Gibt es jetzt eigentlich irgendwelche neuen Projekte aufgrund des Bürgerkriegs?
Also aufgrund des Bürgerkrieges sind wir sehr stark auch mit dem Bischof von Adigrat, Bischof Tessa Selassie Metin, in Kontakt gewesen und auch durch die Krise hindurch, soweit es ging und soweit auch die Kommunikation überhaupt möglich war. Es gab ja auch eine vollkommene Kommunikationsblockade in dieser Zeit, in Kontakt und haben auch mit ihm jetzt schon Projekte besprochen. Wir haben auch zum Glück während der Krise mit den Daughters of Charities, unseren langjährigen Partnerinnen vor Ort, ein großes Wasser- und Hygieneprojekt durchführen können. Das war wirklich eine sehr tolle Leistung. Da muss man vor den Schwestern den Hut abziehen, dass sie eben in diesen Kriegsfilm geschafft haben, auch dringend benötigte Brunnen zu bohren, wiederherzustellen, Toiletten und Handwaschbecken für Grundschulen wieder gangbar zu machen und aufzubauen. Das war eigentlich jetzt so das Projekt, was wir während des Bürgerkrieges ganz großes Projekt geschafft hatten. Und gleichzeitig haben wir auch eine Entbindungsabteilung eines Krankenhauses in Adwa, konnten wir hier eine Akuthilfestation wieder aufbauen. Und jetzt geht es natürlich alles darum, dass man sagt, okay, wie schafft man jetzt auch Frieden? Wie kann man Sachen wieder aufbauen, Dinge wieder aufbauen? Da wurden Priesterseminare zum Beispiel oder auch eine weiterführende Schule wurde zerstört. Da haben wir gesagt, da wollen wir unterstützen, dass natürlich da auch wieder die Schüler oder Studenten die Möglichkeit haben, ihr Leben und ihre Erziehung hier weiterzuführen, ihr Studium. Und gleichzeitig ist es natürlich ganz wichtig, dass wir auch weiter gucken, dass die Infrastruktur womöglich, dass wir das mit unseren Partnerinnen eben und Partner vor Ort wieder aufbauen können.
Und Sie haben es gerade schon gesagt, Ihre Partner waren die ganze Zeit vor Ort, während ganz viele andere überhaupt nicht mehr durchdringen konnten.
Genau, und das ist natürlich immer unsere, wo wir sagen, die Stärke, sag ich mal, mit unseren Partnerinnen und Partnern vor Ort, denn die bleiben auch vor Ort, die haben eine ganz andere Motivation. Also die Daughters of Charity, die würden da nie und nicht mehr sozusagen wegziehen. Im Gegenteil, man musste tatsächlich, weil natürlich auch die Schwestern wahnsinnig viel miterlebt haben zum Beispiel und natürlich auch ganz schlimme Geschichten hören von den Gemeindemitgliedern und den Menschen um sie herum. Wir mussten da aber fast tatsächlich überlegen, dass wir gesagt haben, wirklich, ihr müsst auch auf euch selber achten und auch mal eine Auszeit nehmen und vielleicht mal eben da jetzt wieder auch mal einen Monat euch in Exerzitien begeben oder weg eben mal. Also Urlaub ist ja nicht in dem Sinne so gegeben, aber einfach mal wirklich
raus
euch,
aus der Situation genau. Und sich selbst pflegen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Genau, so ist es, weil das einfach so viel abhängt.
Ja, genau, damit sie die Kraft wieder haben, weitermachen zu können.
Genau, so ist es.
Ja, super, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen großartigen Eindruck bekommen, auch davon, was Missio alles leistet da vor Ort, beziehungsweise wen Missio da unterstützt. Da wird die Antje jetzt gleich weitermachen. Und
genau, hat ja auch alles gesehen.
Genau, ich werde berichten und
genau, im Detail ja. Auch noch gerne. Genau,
ja.
Das ist super.
Ich danke auf jeden Fall für diese Infos und bis bald hoffentlich mal.
Na gerne, gut.
Vielen Dank.
Ja.
Tschüss. Antje, das waren ja jetzt echt eine Menge Informationen, vor allen Dingen auch zu den Projekten, die ihr habt. Eins ist mir jetzt vor allem in Erinnerung geblieben, Brunnen bohren. Soll ich dich jetzt fragen, wie man das macht?
Nein, ich habe wirklich schon ein bisschen Angst, dass du mich fragst, was ist ein Flachbrunnen, was ist ein Tiefbrunnen? Also da verweise ich wieder auf das Ingenieursmagazin.
Ich wusste bis gerade nicht, dass es Flach- und Tiefbrunnen gibt. Sei beruhigt.
Die werden gebaut von unseren ProjektpartnerInnen.
Gab es die vorher da nicht oder gab es die doch? Mussten die aufgrund des Krieges neu gebaut werden? Was war da los?
Doch, wir hatten das Projekt, den Daughters of Charity, die Frau Roth ja auch erwähnt hat. Das hatten wir schon vor dem Krieg. Da wurden eben Brunnen in entlegenen Dörfern und so weiter gebaut, um die Wasserversorgung zu verbessern. Und dann kam eben der Krieg und die Daughters of Charity haben es geschafft, während des Krieges das aufrechtzuerhalten. Also sie konnten oft nicht in die Regionen fahren, weil die umkämpft waren. Aber wenn dann Brunnen zerstört waren oder beschädigt, dann haben die es irgendwie geschafft, dann, wenn es mal wieder ging, die wieder aufzubauen. Und jetzt vor allem nach dem Krieg sind die dabei, das alles wieder zu reparieren und weiterzumachen und neue Brunnen zu bauen.
Ich meine, das ist ja die absolute Lebensgrundlage, sauberes Wasser.
Ja, wir sind dann eben mit den Projektpartnerinnen, allen voran Schwester Medin Tesfay, die die ganzen Hilfsprojekte der Daughters of Charity koordiniert. Und für sie sind diese Wasserprojekte wirklich ein Herzensprojekt. Und mit der sind wir dann in ein entlegenes Dorf gefahren zu eben so einem Brunnen, noch mit einer Handpumpe. Da hat sich dann das ganze Dorf und alle Dörfer drumherum, die alle von dem Brunnen profitieren, versammelt, um die Schwester zu begrüßen und nochmal Danke zu sagen für diesen Brunnen und dass er auch jetzt noch nach dem Krieg funktioniert, dass sie sich kümmern. Und ja, die haben uns dann dort erzählt, dass Frauen vorher oft 4 Stunden einen Weg laufen mussten bis zum nächsten Brunnen, um Wasser zu holen. Dann haben die ja diese großen gelben Plastikkanister, die sieht man auch überall, die schnallen die sich dann auf den Rücken oder haben Esel dabei oder auch Kinder, die sie dann beladen. Ich glaube, in einen Kanister passen 20 Liter. Und dann haben die halt da mehrere...
Wahnsinn, das sind ja auch 40 Kilo, die du auf dem Rücken schleppst, 4 Stunden lang.
Ja, also 4 Stunden... Genau, also leer, natürlich leer hin. Und dann wartet man oft auch noch mehrere Stunden. Die Situation ist so, sie haben jetzt einfach nicht mehr so weit Wege, aber die Schlangen sind auch noch wirklich immens vor diesen Brunnen. Also die kommen dann hin, reihen ihre Kanister in die Reihe ein und suchen sich dann irgendwie Bäume oder sowas, wo sie dann einfach warten. Also diese Wasserstellen sind einfach wahnsinnig wichtig und ein Kommunikationsort und alles. Und als wir da über Land gefahren sind, haben wir viele, viele Brunnen auch unterwegs gesehen, aber viele sind eben keine gesicherten Brunnen. Das heißt, schlechte hygienische Konditionen, weil dort trinken dann Tiere, Menschen. Also man kann sich vorstellen, dass einfach keinerlei Hygiene da ist. Und daher sind diese gesicherten Brunnen und auch diese tiefen Brunnen enorm wichtig.
Du hattest vorher so ein bisschen was erzählt, wie es auch jetzt aussieht in der Region Tigray. Da ist dir auch einiges aufgefallen, was sich verändert hat gegenüber vor dem Krieg.
Ja, Frau Roth hatte ja schon erwähnt, dass während des Krieges natürlich dann auch keine Felder und sowas bestellt wurden. Und als wir dort durchgefahren sind, haben uns auch die Partner darauf hingewiesen, was uns wahrscheinlich nicht aufgefallen wäre, dass man ganz viele Esel sieht, aber keine Ochsen mehr. Und sie haben gesagt, früher jede Familie, jeder Bauer, jede Bäuerin hatte irgendwie 1-2 Ochsen und mit denen haben sie die Felder bestellt. Die wurden während des Krieges geschlachtet. Ja, also es gibt einfach wirklich, also wir haben wirklich keine Ochsen dort gesehen. Viele Esel, ab und an Kamele. Ja, und man sieht dann auch neben diesen Dingen, die einem auffallen, was die Landwirtschaft betreffen und dass es erst langsam wieder der Wiederaufbau beginnt. Es sind wahnsinnig viele zerstörte Häuser. Man sieht da, wo die Front war, ne, die dauernd gewechselt hat. Es ist wirklich trostlos. Nachdem wir in dem Dorf waren, sind wir dann zurückgefahren und dann hat uns Schwester Medine eine Schule gezeigt. Tigrayische Soldaten hatten da ihre Basis und als dann die Kämpfe dort aufgehört haben, ist man wieder hin und hat eben 70 Leichen dort gefunden, massakriert. Und als wir diese Schule dann angeguckt haben, überall noch Einschusslöcher und ist jetzt natürlich keine Schule mehr, es ist eine Ruine, kamen wirklich ganz viele Leute zu uns, Kinder, Erwachsene und die wollten uns alle ihre Geschichte erzählen. Also wir sind auf Übersetzer angewiesen, weil wir nicht die Sprache in Tigray sprechen.
Genau, da gibt's ja eben 100 Ethnien, glaube ich.
Und ja, genau.
Die sprechen wahrscheinlich ihre eigene Sprache und nicht alle sprechen Englisch.
Ja, und dann haben die alle auf uns eingeredet und die dabei waren, die Schwestern oder auch, es waren Ingenieure dabei, weil die Schwestern arbeiten natürlich mit Ingenieuren zusammen, die uns dann die Brunnenprojekte gezeigt haben.
Und erklärt haben.
Und erklärt haben, genau. Die haben dann für uns übersetzt und dann waren wirklich so Sachen. Ein kleiner Junge hat gesagt, ja, hier hinten sind Menschen unter der Erde, also nicht beerdigt, sondern hier liegen welche. Und einer hat dann auch einen Knochen angebracht. Und also es war einfach so, es ist für die noch so präsent. Es war ja dann auch fast 2 Jahre her, dass der Krieg zu Ende war. Aber ja, die Menschen.
2 Jahre ist nicht so lang, ne?
Nee, und sie wollen dann drüber sprechen, aber man weiß auch gar nicht so von außen, wenn man kommt, wie man damit umgehen soll. Ein Mann hat seine Waffe geholt, mit der er gekämpft hat. Er hat dann noch Munition, die in irgendeiner Ecke lag, uns gezeigt und wollte dann auch, Jörg Bödling war auch dabei, unser Fotograf, der für die Reportagen ja immer dabei ist, und wollte dann auch, dass der Jörg ihn fotografiert und hat uns dann auch seine Geschichte erzählt, dass er mit seinem Sohn gekämpft hat, den er dann auch im, der also gestorben
mit seinem
ist.
Sohn zusammen.
Also er hat mit nicht seinem Sohn zusammen, nee, mit seinem Sohn zusammen gekämpft und der ist eben auch im Krieg gefallen. Und es sind so Geschichten, die ja einen fassungslos machen.
Ich wollte gerade sagen, wie gehst du denn damit um? Dann bist du ja auf diese Situation überhaupt nicht vorbereitet.
Ja, das war auch noch eine schwierige Situation, war auch die Schwester Medine. Sie hat dann auch mit übersetzt und wurde natürlich auch von den Menschen so belagert und alle.
Und wenn fünf Leute gleichzeitig ihre Geschichten erzählen und sie die dann auch noch übersetzen wollen.
Und sie hat auch selbst in der Familie Schreckliches erlebt in dem Krieg. Und ihr kamen dann auch die Tränen. Sie musste dann auch zurück zum Auto. Also es war eine ganz schwierige Situation. Einerseits, sie hat seine Arbeit zu machen, ne, und Informationen für eine Reportage und sowas.
Den Brunnen machen, genau.
Genau, ja. Also es war schon klar, dass wir, wenn wir dort in Tigris sind, einerseits natürlich über die tolle Projektarbeit unserer Partnerinnen berichten wollen, andererseits natürlich auch über die Folgen des Krieges. Das ist eben eng verwoben. Drum habe ich auch gesagt, Wunden des Krieges ist einem wirklich überall begegnet.
Das ist überall präsent.
Ja, auch in den Städten. Also wir sind ja in Addis Abeba erstmal gelandet und sind dann am gleichen Abend noch weiter nach Mekele. Man muss sich es auch so vorstellen, es gab früher natürlich viele Busse, die durchs Land gefahren sind und auch nach Mekele, weil es günstiger
ist.
Mekele ist die Hauptstadt von Tigray.
Ach so, von der Region. Die Region,
ja, genau,
Tigray,
von der Region. Ja, also wie München in Bayern.
Genau.
Ja, so. Ja, so. Und da ist jetzt aber der Landweg immer noch sehr, sehr gefährlich. Also man muss, wenn man von Addis nach Mekele will, mit dem Flieger fliegen. Und viele Leute aus Tigray arbeiten auch in Addis.
Warum ist der Weg noch zu? Also ich meine,
es ist
zu
gefährlich. Ja, aber es sind überall noch Straßensperren und es wird ja noch gekämpft in Teilen Tigrays. Also vor allem im Norden an der Grenze zu Eritrea. Die Eritreer haben Teile besetzt von Tigray. Das ist noch umkämpft und auch im äußersten Westen des Landes. Und es ist einfach nicht sicher per Landweg.
Wahnsinn.
Ja.
Ich habe jetzt gedacht, dass die Straßen vielleicht kaputt sind, aber nee, okay.
Bestimmt sind auch Straßen kaputt, aber es ist einfach unsicher und viele Leute fliegen. Also es kam einem vor, wie im Bus zu sitzen im Flugzeug. Also weil die Leute dann auch ihre Einkäufe, Marktsachen dabei hatten und
gab's
so weiter.
Gab es Hühner im Flugzeug?
Es gab keine Hühner im Flugzeug.
Habe ich mir jetzt gerade so vorgestellt.
Aber auf dem Weg, ich habe mir die Bilder jetzt nochmal angeguckt, bevor ich hierher zu dir ins Studio gekommen bin. Dort, als wir unterwegs waren, dann, als wir von Mekele dann eben aufs Land in die Dörfer gefahren sind, ganz viele Autos, wo lebende Ziegen oben auf die Dächer geschnallt waren, die halt zum Schlachten wahrscheinlich gefahren wurden. Und also das war irgendwie so ein Bild, das hat man ganz oft gesehen.
Sag mal, die Gegend, also der Norden von Äthiopien, das war, glaube ich, auch für viele so Rucksacktouristen oder so ein ziemliches Reiseziel, oder?
Ja, nicht nur für Rucksacktouristen, auch für so Kulturreisen und ganz viel, weil ganz bekannt ist zum Beispiel Aksum, da gibt's ja die Kirche, wo die Bundeslade liegen soll. Dann Gondar ist auch eine ganz alte historische Stadt. Dann zum Beispiel war auch, gut, das ist jetzt in der Amara-Region, aber Lalibela, das ist eher dann nochmal im Westen des Landes. Das waren ja wirklich so Touristen-Hotspots.
Und
kulturell,
da jetzt
geschichtlich.
Aus? Hast du da was gesehen?
Es gibt überall eine Reisewarnung in Äthiopien. Also wenn man, ich habe nochmal nachgeguckt, also Addis Abeba kann man bereisen, also aber das Auswärtige Amt warnt eigentlich vor allen Regionen und es gibt gerade keine Reiseanbieter, die dort Kulturreisen oder sowas anbieten. Und darunter leidet natürlich auch diese ganze Region. Mekele, das war auch so ein Ort, wo man...
Da wart ihr auch, Mekele.
Wir waren in Mekele.
Ist die Hauptstadt.
Genau, die Daughters of Charity haben da eben ihr Konvent und dort bei denen haben wir gewohnt. Und auch Mekele, da haben auch die Schwestern gesagt, es sitzen jetzt ganz viele Tagelöhner auf der Straße und warten einfach auf Arbeit und sitzen da am Straßenrand an vielen Stellen, was wir gesehen haben, und die warten einfach, dass jemand kommt und sie für kleinere Arbeiten anstellt, dass sie irgendein Einkommen haben. Die Stadt ist voller Flüchtlinge, also Geflüchtete aus den Regionen, die immer noch nicht in ihre Heimatdörfer und Heimatstädte zurück können, weil sie eben umkämpft sind oder weil sie besetzt sind von Leuten aus Amara oder eben aus Eritrea. Und das ist jetzt schon seit mehr als 2 Jahren die Situation und es ist schwierig.
Du hast ja auch ganz viele Camps besucht, wo eben Geflüchtete untergekommen sind. Du hast auch mit vielen Menschen dort gesprochen. Davon werden wir in 2 Wochen erzählen. Du hast es erzählt, die Frau Roth hat es auch erzählt, dass irgendwie jeder dem anderen die Schuld gibt. Was glaubst du denn, wie kann das Zusammenleben dieser vielen Menschen, die jetzt von ihren Nachbarn misshandelt worden sind oder wo Nachbarn auf Nachbarn geschossen haben, wie kann denn das wieder hergestellt werden?
Ja, das ist wirklich die große Frage, wie das gelöst werden kann oder wie diese Wunden geheilt werden können, wenn sie denn jemals geheilt werden. Also wir haben eben ja viel auch mit den Schwestern gesprochen, die selbst so betroffen sind von dem Krieg, weil sie selbst so Angst um ihr Leben hatten und selbst schlimmste Dinge erlebt haben in ihrem Familienkreis, also engste Angehörige verloren haben. Ich habe dann auch immer versucht zu fragen, wie könnt ihr weitermachen oder wie könnt ihr auf Frieden hoffen oder mit diesem ganzen Hass, den ihr in euch haben müsst. Und das sind so Fragen, die einfach wahnsinnig schwierig zu lösen sind. Und die Schwestern und auch Bischof Tesfa Selassie, den wir später dann auch noch in Adigrat getroffen haben, sagen halt oft, es ist der Glaube, der ihnen hilft und man muss sich wieder versöhnen. Aber was schon immer mitspielt, ist natürlich, sie wollen, dass ihre Wahrheit anerkannt wird, also dass zugegeben wird, dass sie die großen Opfer waren, weil das Problem ist ja schon, dass ja beide Seiten sich beschuldigen. Und es sind natürlich Massaker auf beiden Seiten passiert. Und das ist einfach das wahnsinnig Schwierige, dass das ja wohl nie richtig gelöst werden kann. Aber das sind ja immer die großen Fragen bei Kriegen, ne? Wo ist die Wahrheit und wie kann man sowas jemals vergessen? Solche Massaker, also was uns wirklich berichtet wurde, das ist unvorstellbar. Also wie Menschen sich gegenseitig Gewalt zugefügt haben, auf welche grausame Weise und was sie einander angetan haben. Also wie man da wieder rauskommt, ist wirklich die große Frage.
Jetzt frage ich mich natürlich, welche Art von Massakern waren das? Wie kann es sein, dass so viele Menschen gestorben sind?
Also es gab zum Beispiel das Massaker von Aksum, das ist bekannt geworden. Da gibt's auch eine Arte-Reportage drüber. Da wurden halt Menschen zu so einem Abgrund geführt, ne, so ein Felsvorsprung und wurden dann einfach erschossen reihenweise. Und ja, das waren halt frühere Nachbarn. Also die Leute haben die gleiche Ethnie. Und wir haben zum Beispiel gehört, dass eine ganze Familie umgebracht wurde. Nur der kleine Junge hat überlebt. Und dann wurde halt gesagt, dass die das angerichtet haben, gesagt haben, ja, er soll jetzt mit den Traumata zurechtkommen. Seine Familie hat unseren Familien auch so Schreckliches angetan. Also ja, solche Sachen. Oh. Und natürlich auch schrecklichste Vergewaltigungen, vor allem schlimm, wenn die Frauen überlebt haben und mit ansehen mussten, wie ihre Freundinnen, Kolleginnen getötet wurden und sie selbst haben nur knapp überlebt. Also ich habe eine Frau getroffen, die konnte gerade wieder laufen, konnte nicht mehr sprechen von diesen ganzen schockierenden Erlebnissen. Also wirklich
Traumata.
Ja. Also Unvorstellbares. Es ist schon so, dass die Leute sagen, es muss Frieden geben, aber man sieht, wie sie hadern und natürlich verzweifelt sind mit der Situation.
Jetzt stelle ich mir das gerade bei den Geistlichen vor. Ich meine, da sind wir jetzt echt so mitten in der Vorbereitung auf Ostern. Vergebung, die müssten es ja eigentlich können. Also wenn die normalen Leute das nicht können, verstehe ich das noch. Aber der Sinn ist ja auch irgendwie, dass man selber auch wieder nach vorne gucken kann. Jetzt müssen die ja im Prinzip mit gutem Beispiel vorangehen, oder?
Ja, natürlich. Und das ist auch das, was der Bischof und auch die Schwester sagen, dass sie aus dem Glauben heraus natürlich den Frieden voranbringen wollen. Und es muss vorwärts gehen. Und es hat natürlich überhaupt keinen Sinn, jetzt in ewiger Rache zu verweilen. Aber es ist schwierig. Wir waren eben letztes Jahr zu Ostern da. Das äthiopische Ostern ist ja später.
Okay.
Und da waren wir eben in der Osternacht in Adigrat am Bischofssitz bei Bischof Tesfa Selassie. Und da ist schon Hoffnung davon ausgegangen. In Äthiopien sind ja alle Frauen dann und auch die Männer so weiß gekleidet mit weißen Tüchern, eine große Kerzenlichterprozession. Ich glaube, aus sowas schöpft man natürlich schon Hoffnung. Aber es ist unvorstellbar. Es sind ja auch viele orthodoxe Christen vor allem und auch die Eritreer sind ja orthodoxe Christen. Also es ist ja keine unterschiedlichen Religionen, die, ne, gegeneinander gekämpft haben. Und das, glaube ich, macht es noch schwieriger,
dass man es einfach eigentlich nicht verstehen kann, warum die sich gegenseitig umgebracht haben.
Ja.
Also genau das, was du in deiner Reportage schreibst, Wunden des Krieges, die liegen noch sehr weit offen. Hat sich vielleicht eine leichte Kruste gebildet, aber verheilt sie die noch lange nicht, ne?
Nee, man sieht sie überall und auch wenn man mit den Menschen spricht. Und wir haben eben mit vielen, nicht nur mit unseren Projektpartnerinnen und Partnern gesprochen, sondern auch mit vielen Frauen, die flüchten mussten, die Familienangehörige verloren haben. Und da merkt man halt, dass diese Wunden tief sitzen und ja, man weiß nicht, ob die jemals verheilen können.
Und von einigen dieser Frauen, mit denen du ja ein bisschen länger gesprochen hast, erzählst du uns in 2 Wochen in der 2. März-Folge der Reisewarnung.
Sehr gerne.
Bis dahin sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal, eure
Antje Pöhner
und Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.